Ich möchte heute Morgen über einen Vers sprechen, den Jesus gesagt hat in Johannes 11, Vers 25. Dort sagt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Vor ein paar Jahren kam mein Vater auf die glorreiche Idee, dass er es schön fände, wenn in seinem Garten einige Bäume stehen würden, Obstbäume. Er ging also hin, kaufte einige, viele Obstbäume, pflanzte diese ein, düngte sie und wollte jetzt schauen, wie diese wachsen und Frucht tragen. Wunderbar. Leider hatte er so ein klitzekleines Detail vergessen bei der ganzen Angelegenheit. Er hatte vergessen, dass die Wiese, auf der er die Bäume gepflanzt hatte, die Fußballwiese seiner Jungs war. Ja, und so kam es dann, wie es kommen musste. Mein Bruder Johannes spielt immer noch Fußball und konnte schon damals hervorragende Freistöße zirkeln, direkt an den Pfosten. Das tat er auch, und das war das Ende des Kirschbaums. Denn der Pfosten knickte direkt um. Er versuchte gerade noch, diesen Baum so ein bisschen zu stützen, wie Jungs das eben so machen. Da wird dann ein Ast geholt, da wird dann der Baum wieder hochgepflanzt, damit es halbwegs so aussieht, als ob er noch steht. Aber es war zu spät. Der Baum hatte den Kontakt zu seiner Quelle verloren, den Kontakt zu seinem Leben. Und das war schlimm. Denn eine Woche später konnte man auf jeden Fall entdecken, dass der Baum tot war. Es wurde die Blätter wurden braun, es fielen alle Blätter ab. Und selbst mein Vater konnte dann erkennen, dass dieser Baum nichts mehr wert war. Und das Schlimme war, wir mussten uns einen neuen Pfosten suchen. Und wir fanden ihn bei der Blautanne. Zum Leidwesen meines Vaters. Zu spät. Das ist etwas, was wehtut. Das ist etwas, wenn man etwas verliert, was man gerne hatte. Wenn man etwas verliert, was einem wertvoll war. Zu spät. Da hat man schon etwas ausgesprochen, wo man doch lieber den Mund gehalten hätte. Oder man hätte etwas lieber liegen gelassen, was man mitgenommen hat. Zu spät. So fängt eigentlich auch die Bibel an. Der Anfang der Bibel beginnt mit einem zu spät. Adam und Eva, die beiden, die hatten ein Leben, wie man es sich eigentlich so wünschen kann. Da war alles drin. Sie lebten in paradiesischen Zuständen. Keine Scham, keine Krankheit, kein Schweiß auf der Stirn, weil wenn es ums Arbeiten ging, kein Misstrauen, kein Tod. Na, wenn das nicht das Paradies ist. Adam und Eva waren durchschaubar, aber es machte ihnen überhaupt nichts aus. Und sie hatten keine Angst davor. Sie lebten ein erfülltes Leben, ein Leben nämlich in der Verbindung zu Gott, im Angesicht Gottes, Gott direkt gegenüberstehen können. Und doch brachen sie das einzige Gebot, was Gott ihnen gegeben hatte. Von allen Bäumen darfst du essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben. Das war das Gebot. Und was taten sie? Sie aßen. Und starben sie? Sie fielen nicht sofort tot um. So war es nicht. Sie atmeten weiter. Sie dachten weiter. Sie konnten weiter arbeiten. Aber es wurde trotzdem alles anders. Nämlich die Freundschaft, diese intime Nähe zu Gott, die starb. Es war alles anders. Es war zu spät. Gottes Anwesenheit löste auf einmal Panik aus. Da, wo vorher Frieden und Freiheit, ein freies Gegenübertreten war, da war jetzt nur noch Angst und Scham. Und Gott ließ die beiden aus dem Paradies vertreiben. Ganz einfach. Und das ist das Ende. Das ist das zu spät. Und seit diesem zu spät stehen wir Menschen uns die Füße platt vor dem Paradies. Wir sind auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Wir suchen das in einer 80-Stunden-Woche, im Job, in der Beförderung. Wir suchen es in Geld, in Partnerschaft. Aber jede Familienstreitigkeit, jeder Druck am Arbeitsplatz, der mir zu viel wird, jeder Konflikt mit meinem Partner oder mit Freunden zeigt mir, dass ich immer noch auf der Suche nach ganz erfülltem Leben bin. Und dabei wird die Zeit knapp. Uns läuft die Zeit davon. Denn bei der Suche nach ewigem, erfülltem Leben haben wir ein Problem. Nämlich wir sind im Wettlauf mit dem Tod. Jeder chronische Schmerz, jede Krankheit zeigt, wie verwundbar wir sind mit unserem Leben. Und vor der endgültigen Grenze, dem Tod, haben wir am meisten Angst. Denn bei ihm steht dieses Schild, zu spät. Was passiert denn dann? Zu spät, der Tod und zu spät. Davor haben wir Angst. Eine Angst, die Lazarus nicht hatte. Lazarus war nämlich schon tot. Seine Schwestern Maria und Martha hatten erlebt, wie Lazarus krank wurde. Und sie hatten alles versucht. Sie hatten versucht, den Arzt zu holen. Sie hatten versucht, Jesus Bescheid zu sagen. Aber Jesus, der verspätete sich sehr deutlich. Also, was taten sie? Sie saßen neben seinem Bett und baten Gott darum, dass er ihn noch bitte heilen würde. Tag und Nacht saßen sie dort, aber es geschah nichts. Lazarus hätte doch so gern gesehen, wie sein Freund Jesus kommt und als Retter von Israel sich groß macht. Israel wiederherstellt, die Menschen wieder in die Nähe Gottes rückt. Aber Lazarus starb. Für ihn war es zu spät. Jesus kommt zu spät. Das ist auch, was Martha sagt, als sie hört, dass Jesus doch noch kommt nach 4 Tagen. Und sie kommt zu Jesus und sagt, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann hättest du ihn heilen können. Da hatte er noch gelebt. Aber jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist es zu spät. Wenn du da gewesen wärst. Ist dieses zu spät typisch für die Bibel? Wenn man Jesus und sein Leben so anschaut, dann denke ich nicht, dass es typisch ist, dieses zu spät. Wenn man sieht, wie er sich für Menschen einsetzt, wie er Kranke heilt, wie er Sünden vergibt, Menschen tröstet, die Trost brauchen, dann fällt auf, Gott wehrt sich. Er wehrt sich dagegen, dieses zu spät. Er wehrt sich gegen diese Distanz zwischen uns Menschen und ihm. Er geht dahin, wo wir versagen und verzweifeln, wo wir uns die Füße vom Paradies platt stehen. Da geht er hin. Und das sieht man hier auch bei Martha und Jesus. Jesus sagt, Lazarus wird auferstehen, Martha. Für Martha sind das sehr tröstende Worte. Die passen sehr gut zu einer Beerdigung. Das hat der Rabbi vorher ja auch gesagt. Sehr schön, sehr angenehm. Am Gerichtstag werden alle auferstehen. Daran glaube ich ganz fest. Aber sie versteht nicht, was Jesus eigentlich sagen will. Jesus will mehr. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich bin die Auferstehung. Jesus beschreibt sich selber als Hoffnung für uns. Auf ein neues Leben. Er sagt, ich bin die garantierte Hoffnung. Ich sorge nicht nur dafür, dass Lazarus aufersteht und dann 10 Jahre später wieder zurück in sein Grab geht und dort vermodert. Nein, Jesus will mehr. Jesus sorgt dafür, dass Lazarus als neuer Mensch aufsteht, ohne diese quälende Sehnsucht nach Leben, ohne Scham, ohne Krankheit, ohne Angst, Auge in Auge mit Gott. Er sorgt dafür, dass diese verzweifelte Suche nach dem verlorenen Paradies endlich aufhört. Und er ist die Person, die das wirkt. Auferstehung und echtes Leben beginnt nicht an irgendeinem Gerichtstag. Sie beginnt mit der Person von Jesus Christus. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Er will nicht einfach auslöschen, weil ihm das so viel Spaß macht. Er will sich nicht zufrieden geben mit dem zu spät. Er hat ein blutendes Herz, wenn er die Menschen sieht, die auf der Suche sind nach Leben, nach dem Paradies, nach Erfüllung. Und deshalb gibt Gott das Allerbeste, was er hat, um den Menschen den Weg frei zu machen, nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Und Jesus ging diesen Weg. Jesus ging durch dieses Leben. Wenn er von Leben spricht, da weiß er ganz genau, wovon er spricht. Denn er ist dieses Leben hindurchgegangen. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Vor ein paar Jahren war ich auf einer Jungschar-Freizeit. Wir hatten ein Zeltlager irgendwo auf dem Feld. Und da war es üblich, dass nachts ein paar geplante Überfälle stattfanden. Das heißt, dort kamen irgendwelche Eindringlinge von außen, die dann versuchten, Dinge aus dem Lager zu stehlen. Im Dunkeln ist das natürlich so eine Angelegenheit und die Kinder, die dann die Aufgabe hatten, diese Eindringlinge wieder zu fassen, die standen natürlich um 2:30 Uhr nachts ziemlich schlotternd dort. Würde ich auch, wenn ich um 2:30 raus aus dem Schlafsack müsste. Sie hatten natürlich Angst. 10 Jahre draußen im Wald, ganz alleine? Klar. Also habe ich sie an die Hand genommen. Wir sind über das Feld gelaufen, gingen über einen Weg. Dort lag ein Baum quer über den Weg. Über den mussten wir drüber hüpfen und ab in den Wald und die Eindringlinge jagen. Das haben wir auch gemacht. Und den Kindern ist nichts passiert. Wir kamen wieder zurück aus dem Wald, über den Weg, über diesen Baum drüber und dann übers Feld zurück ins Zeltlager. Wunderbar, es ist nichts schiefgegangen. Sie haben sich nicht großartig gestoßen, hier und da natürlich schon mal, aber es war nichts Eklatantes. Warum? Ganz einfach. Ich war eine Stunde vorher diesen Weg über das Feld gerannt, hatte mir den Fuß vertreten auf diesem Feld, weil da ein ziemlich tiefes Loch war. Dann bin ich über diesen Weg gelaufen und hatte mich furchtbar langgelegt über diesen Baum, der da quer stand, und bin dann in den Wald gerannt, weil ich schon wusste, dass die da waren. Ich war diesen Weg gegangen. Ich war völlig dreckig, weil ich mich auf diesen Weg da quer hingelegt hatte. Und ich wusste, wo diese ganzen Tücken auf diesem Weg waren. Und so ist es bei Jesus. Jesus kennt das Leben, weil er da war. Er kennt die Geburt. Er lag in einer Krippe. Er kennt Schmerz. Der weiß, wie es ist, wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen schlägt. Der Mann war Zimmermann. Er kennt Streit. Er kennt die Konflikte nämlich, die er schlichten musste zwischen seinen Jüngern. Und er kennt den Weg in den Tod, weil er da war. Er kennt diese Einsamkeit, das Sein ohne Gott. Jesus hing nämlich am Kreuz und schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er spürte diesen Verlust der Nähe Gottes ganz tief in seinem eigenen Leben. Dieses Verstoßensein aus dem Paradies, die Schmerzen des Todes, das hat er am eigenen Leib gespürt. Er war da. Aber er kennt auch die Nähe zu Gott. Er kennt auch den Weg zurück aus dem Tod. Denn er blieb nicht dort. Er ist auferstanden. Er ist der Weg zurück in die Nähe Gottes, in das Paradies. Tränen, Trauer und Tod werden natürlich noch in unserem Leben einbrechen. Aber das braucht uns keine Angst machen. Denn es ist nicht das Letzte, was uns begegnet. Das Letzte ist Jesus. Jesus, der die Auferstehung und das Leben ist. Er ist das Leben, das Gott anbietet. Es geht hier nicht um die Länge von Leben, sondern es geht um Lebensqualität, um Vitalität, um Energie und um Erfüllung, die man nur bekommt in der Nähe Gottes. Es gibt viele Menschen, die sterben, weil sie das Leben nicht für lebenswert halten. Es gibt auch Menschen, die paradoxerweise für eine Idee sich umbringen lassen, die für sie ein Grund war zum Leben. Das Leben, das Gott anbietet, ist aber anders. Gott bietet ein Leben an, das über den Tod hinausgeht. Etwas, wofür es sich zu leben, aber auch wofür es sich zu sterben lohnt. Der Tod, der verliert seinen Schrecken. Und noch mehr, in der Begegnung mit dem Tod wird deutlich, wie wertvoll das eigene Leben ist, worauf es überhaupt ankommt. Und das ist Jesus. Meine Prioritäten ändern sich im Leben. Es geht darum, für Gott und mit Gott zu leben. Nicht mehr für sich selber. Nicht den eigenen Vorteil zu sehen, auf den eigenen Vorteil zu schauen, sondern Gottes Vorteil zu suchen. Entscheidungen zu treffen mit Gott. Andere zu heilen, anderen zu helfen und nicht ihnen Schaden zuzufügen. Mutig voranzugehen in dem Wissen, dass Gott derjenige ist, der auf mich wartet und in dessen Nähe ich bin. Alles ist auf Gott hingerichtet in diesem Leben. Ich möchte das mal mit vergleichen mit einem Urlaub. Stellt euch vor, ihr würdet in 3 Wochen für mindestens 5 Wochen auf die Seychellen fahren. Das ist doch eine tolle Sache. Man hat jetzt 3 Wochen Zeit, schön zu packen. Man kauft sich eine neue Badehose, man kauft sich eine Taucherbrille und man erzählt es jedem, der es hören will und jedem, der es nicht hören will, dass ich auf diese Seychellen in Urlaub fahre, dass ich dort tauchen werde, dass ich am weißen Sandstrand sitzen werde und dort baden werde, dass ich schnorcheln werde, dass ich schön braun werde in der Sonne, dass ich morgens bis 10 Uhr schlafen kann. Das sind alles wunderbare Dinge. Genau das werde ich jedem erzählen. Ich bereite mich darauf vor, auf einen tollen Urlaub. Das ist anders, als wenn ich mir eine Fahrkarte ziehe nach Mannheim. Denn ich bereite mich vor. Ich weiß, wo ich hingehe und wohin ich will. Leben, wie Gott es anbietet, beginnt schon hier und jetzt. Aber es wird vollkommen sein im ewigen Leben. Dass wir ganz nahe bei Gott sein werden, ohne Panik, einfach durchschaubar, aber ohne, dass es uns was ausmacht. Dort im Himmel werden die endgültigen paradiesischen Zustände wiederhergestellt sein. Aber das ist gebunden an die Person von Jesus Christus. Und die entscheidende Frage, die Jesus auch Martha stellt, lautet: Glauben Sie das? Glaubst du das, fragt er Martha. Glaubst du, dass Jesus die Kraft hat, Lazarus von den Toten auferstehen zu lassen? Dass er selbst vom Tod auferstanden ist und die Macht hat, jeden in direkten Kontakt mit Gott zu bringen? Glaubst du das, fragt er sie. Martha antwortet relativ schnell und deutlich: Ja, ich glaube, dass du der Retter bist. Aber soll ich euch was sagen? Ich glaube, sie wusste nicht, was sie dort sagt. Denn Glaube, das ist kein theoretisches Etwas, kein theologisches Bekenntnis für etwas. Keine geistliche Übung, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Jesus macht sich nämlich auf und will es zeigen, dass er diese Macht hat im Leben. Er befiehlt den Leuten um sich herum: Macht das Grab auf. Und da schreit Maria nur: Hey, lass es lieber zu. Willst du das wirklich aufmachen? Der stinkt schon. Aber Jesus betet zu Gott und ruft Lazarus aus der Grabeshöhle. Und Lazarus kommt. Für Jesus gibt es dieses zu spät nicht. Jesus will seine Kraft deutlich machen. Und die alles entscheidende Frage ist: Wie beantworten Sie die Frage von Jesus? Er sagt von sich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glauben Sie das? Jesus sagt hier nicht: Ich zeige euch irgendeinen Weg oder ich sage euch jetzt die Wahrheit. Nein. Er kam, um durch dieses Leben zu gehen, und er kam, um das Leben dem Menschen zu bringen, damit sie Leben haben. Wir können die Worte von Jesus nicht von seiner Person trennen, aber die entscheidende Frage bleibt: Glauben Sie das? Oder haben Sie Angst davor, dass es stinkt im Keller? Glauben Sie das? Ich möchte Sie ein bisschen mit dieser Frage alleine lassen. Und wir haben jetzt nach der Predigt einfach eine Zeit der Ruhe.